Ich habe mich so in dieses Gefühl verliebt damals, dieses Dreierfamiliending mit meiner Partnerin, mit der Kleinen und was aufzubauen, was ich eigentlich jahrelang nie hatte. Und auf einmal war es da mit der Vorfreude auf das Kind. Und ich muss ehrlich sagen, es ist immer noch nicht weg. Ich habe mir heute noch so gedacht, könnte ich das sogar noch verzeihen?
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Und heute ist Marc bei mir. Und Marc kommt mit dem Thema, dass er eine akute, ultra krasse Lebenskrise hat. Und zwar ist er von Wolke 7 ins Nichts gestürzt. Er ist ziemlich frisch gebackener, überglücklicher Vater und erfährt dann, dass die ganze Welt, von der er glaubte, sie sei heil, alles andere als heil ist. Und worum es sich dreht, das werden wir gleich näher ergründen. Hallo Marc.
Hallo Steffi.
Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Ja, leg einfach los. Was beschäftigt dich?
Ja, was beschäftigt mich? Ich versuche es mal kurz zu machen. Vor 2,5 Jahren haben meine Partnerin und ich beschlossen, ein Kind zu bekommen. Das war unser Wunsch. Wir sind seit 8 Jahren zusammen. Und vor 2,5 Jahren eben war der Wunsch immer größer geworden, ein Kind zu bekommen. Haben das dann auch in die Tat umgesetzt, haben die Pille weggelassen, beziehungsweise meine Partnerin. Dann hat es doch nicht mehr lange gedauert und sie wurde schwanger. Von da an war ich so der glücklichste Mensch auf Erden, wie man sich's nur vorstellen kann. Hab jeden Tag der Schwangerschaft mitbegleitet, hab alles an Literatur gelesen und war von da an sowas von werdender Vater, wie man sich's kaum vorstellen kann. Ja, Mitte letzten Jahres war dann der Geburtstermin, da war ich natürlich dabei, hab die Geburt mitbegleitet, hab die Nabelschnur durchgeschnitten und war danach nochmal eine Stufe glücklicher. Super süßes Kind, die Sophie. Und das Ganze ging dann weiter Monat für Monat bis Weihnachten letzten Jahres. Da haben wir mit unseren Familien zusammen gefeiert. Die kleine Sophie wurde gefeiert und ich war gefühlt nochmal eine Stufe glücklicher. Bis dann so das Ende des Jahres kam. Von da an wurde es ein bisschen merkwürdig. Meine Partnerin verhielt sich eigenartig. Sie ging zum Beispiel direkt nach Weihnachten, nachdem alle weg waren, am nächsten Tag direkt zu ihrem Spieleabend. Das ist so ein Spieleabend immer mittwochs gewesen, wo sie mit ihren Arbeitskollegen sich getroffen hat und dort immer Spiele gespielt hat. Da war ich nie dabei. Und das war direkt einen Tag nach Weihnachten. Dann am 1. Januar, also am Neujahrstag, wollte sie sich wieder treffen. Und dann, als es dann ganz merkwürdig wurde, das war Anfang Januar in der Woche, es war dann, glaube ich, ein Mittwoch, da wurde die Kleine...
Also merkwürdig, weil das ist eigentlich unglaubwürdige oder merkwürdige Tage für einen Spieleabend sind.
Genau, wir hatten 6 Tage Full House bei uns zu Hause. Mhm. Ihre Familie waren da mit Kindern, allen drum und dran. Und sie hatte dann am Tag, nachdem alle weg waren, sofort den nächsten Spieleabend, was mir merkwürdig erschien. Hab das dann erstmal so hingenommen. Dann wurde es sehr merkwürdig am 1. Januar, ne, am Neujahrstag. Ja, sie wollte dann auch nochmal zum Spieleabend. Die wollen jeden Tag jetzt nutzen in der freien Zeit und habe mich dann so ein bisschen mit Skispringen zu Hause vergnügt und dachte mir aber schon, okay. Ja, und dann der erneute Termin war dann der darauf folgende Mittwoch, wo die Kleine auch einen Tag zuvor geimpft wurde und da ging es nicht gut. Sie hatte sich wie so ein Wurm die ganze Zeit geregelt und ihr ging es einfach schlecht. Und dann sagte sie, ja, ich habe heute Abend Spieleabend, kannst du denn auf die Kleine aufpassen? Da habe ich gedacht, hier stimmt was nicht. Ne? Also welche Mutter lässt denn so die Kleine, die sich da vor Schmerzen windet, bei mir alleine und zieht diesen Spieleabend vor, der ja in letzter Zeit in Serie vorkam und habe sie dann gehen lassen, war aber dann schon sehr, sehr misstrauisch. Es war ein Mittwoch, wie gesagt, der ging bis 12:30 Uhr, der Spieleabend. Dann kam sie zurück und da habe ich sie dann zur Rede gestellt. Habe gedacht, was stimmt hier nicht? Du kannst mir nicht erzählen, dass deine Arbeitskollegen mitten in der Woche bis 1 Uhr irgendwelche Spiele spielt. Ne? Ja. Und dann hatten wir eine lange Nacht und dann hat sie dann peu à peu mir berichtet, dass sie jemand anderen hat. Eine Affäre. Ja. Sie berichtete mir davon, dass sie seit einiger Zeit jemandem aus ihrem Kollegenkreis, also sich in jemanden verliebt hat und sich mit dem auch nach dem Spieleabend immer noch mal ein Stündchen trifft mit ihr. Ja, meine erste Frage war, läuft da was? Gab's da Sex? Ja, einmal, aber schon lange her. Dann natürlich, was fragt man? Oh Gott, wann war das? Habt ihr verhütet? Ja, wir haben verhütet. Natürlich war auch nur einmal, ist ja auch keine Liebe dabei. Und
sie hat sich verliebt.
Sie hat sich verliebt, ja. Dann war ich erstmal baff. Das erstmal einfach mal wirken lassen.
Baff, also ich denke, du musst ja sehr verletzt gewesen sein.
Ich war mega verletzt. Man muss dazu sagen, ich habe mich in der Zeit, wo wir entschlossen haben, dass wir ein Kind möchten, habe ich ihren Heiratsantrag gemacht. Schön am Strand mit einem Ring, schön selbst kreiert. Habe da wirklich, ja, heute würde ich sagen Klischee, damals habe ich gesagt, wunderschön. Habe ihr den Heiratsantrag gemacht und sie hat dann, sie kamen die Tränen, hat ja gesagt. Und ja, und danach kam eben das Kind und das war eigentlich alles perfekt. Rückwirkend hat sie mir dann hinterher gebeichtet, dass sie schon damals, als ich ihr den Heiratsantrag gemacht habe, schon 2-3 Monate diesen Mann kannte, um den es sich handelt. Es gab diesen Spieleabend, von dem ich eben berichtet habe, in regelmäßigen Abständen, immer alle 2 Wochen mittwochs. Und da ich im Sportverein bei uns, im Fußball sehr engagiert war und auch bin und auch Trainer war und immer sehr viel auch abends unterwegs war und auch am Wochenende Spiele hatte, habe ich das eigentlich gut gefunden. Ich sage, ja, dann mach das, mach deinen Spieleabend, triff deine Leute. Ne, da hatte ich so das Gefühl, das gleicht sich so aus. Dann kam es dazu, dass sie sich sonntags immer nochmal getroffen hat, hin und wieder mal. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ja, und
also du hast dir voll vertraut?
Voll vertraut. Absolut vertraut. Und seit Anfang des Jahres ist dann viel passiert. Wir haben viele Gespräche gehabt. Sie hat nicht direkt alles zugegeben. Es war lange Zeit dieser eine One-Night-Stand. Sie ist danach auch nicht mehr zum Spieleabend gegangen. Ich muss dazu sagen, dass ich kurz vor der Geburt unserer Tochter meinen Job verloren habe, weil unsere Firma insolvent ging. Und ich wollte eigentlich direkt einen neuen Job. Und dann sagte sie noch zu mir, nee, warte mal, mach doch eine Art Sabbatical. Nimm doch mal dieses halbe Jahr noch mit, kümmere dich um die Kleine. Dann guckst du Anfang des Jahres nach einem neuen Job. Das habe ich dann gemacht, fand das eigentlich schon fast merkwürdig, weil ein unangenehmes Gefühl, arbeitslos zu sein. Aber geldmäßig war es bei uns kein Problem. Habe das dann gemacht und habe wirklich vom ersten Tag, auch als sie im Kindsbett war, als es ihr nicht gut ging, die Kleine, ja, wie die Mutter eigentlich aufgezogen. Ich habe alles gemacht, mehr Windeln gewechselt als sie. Und dadurch auch eine sehr, sehr starke Beziehung zu ihr aufgebaut. Was auch jetzt mein Problem ist. Ich habe eine enorme Beziehung zu der Kleinen, sie zu mir. Und,
wie ist denn jetzt euer Verhältnis?
Völlig völlig kalt. Also sie entzieht mich. Sie hat sich total mir entzogen. Ich bin nur sauer auf sie, nur enttäuscht, verletzt jeden Tag. Es ist jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Die erste Zeit war es wie der Albtraum. Die 3 Sekunden wache ich aus dem Albtraum auf. Nein, ich wache nicht auf und der Tag wird mies, wenn ich sie sehe. Gott sei Dank habe ich jetzt wieder Arbeit, bin also den ganzen Tag unterwegs, komme abends wieder und dann freue ich mich eigentlich nur auf die Kleine. Das ist auch das Problem. Wenn ich morgens das Haus verlasse, freue ich mich schon auf die Rückkehr in dieses Haus, weil meine Tochter dort lebt. Die, wie sich gleich aus oder wie ich gleich nochmal erklären kann, ja auch gar nicht meine Tochter ist, meine leibliche.
Böse, böse.
Kompliziert,
schöne Geschichte,
ne?
Ja, krass.
Ich erzähle mal weiter vom Anfang des Jahres, von dem One-Night-Stand, Salami-Taktik. Genau, ich habe mich damit erstmal abgefunden, dass es einen One-Night-Stand gab vor gefühlt einem Jahr. Sie hat gesagt, ah, das war noch vor der Empfängnis und das war alles mir so merkwürdig, kam mir das vor, so Ja, dann habe ich immer mehr nachgefragt, er wollte immer mehr wissen und dann hat sie auf einmal zugegeben, warum auch immer, ja, ich hätte 3 Mal mit ihm geschlafen und auch ohne Kondom tatsächlich. Ich sag, Wie kannst du nur? Du hast die Pille abgesetzt und hast in der Zeit, wann hast du das denn gemacht? Dann hat sie dann gesagt, ja, es war im Herbst des Jahres. Der errechnete Empfangs- oder Zeugungstermin unserer Tochter war Anfang Dezember. Und es mir schwante immer Böses. Ne? Ja, wann im Herbst? Im Oktober oder im November? Ja, Ende November. 3 Mal hast du gesagt, ja, wann war das letzte Mal? Ja, kurz vor Weihnachten des Jahres. Ich so, oh mein Gott, das war vor 2 Monaten, als wir das Gespräch hatten. Das ist ein Monat so dahingeplätschert, wo ich mit dem One-Night-Stand leben konnte. Was heißt leben konnte? Jeden Tag Albtraum, jeden Tag, aber die Kleine da und alles gut. Und da habe ich gesagt, boah, Susanne, so heißt sie, ich mache einen Vaterschaftstest, das ist mir alles viel zu heiß hier. Ja, brauchst du nicht, ich bin ganz sicher, du bist der Vater, das spürt man als Mutter. Ich sag, du, echt, müssen wir machen. Und von da an total, boah. Ich habe dann vor 2 Monaten einen Vaterschaftstest gemacht, dauerte eine Woche, bis der dann analysiert worden war und bekam das Ergebnis, dass ich zu 0,0% der Vater von meiner Sophie bin. Wow, 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 wow.
Was hat das mit dir gemacht?
Es war so, ich war den Boden unter den Füßen weggezogen. Das alles, was unter mir war, war alles, was man an Erdung hat, war weg. War so wie so ein Stürzen, Abstürzen. Ja. Ich bin zu Sophie, zu meiner Tochter gelaufen, habe sie genommen, habe gesagt, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und hab dann nur einmal rausgeschrieben, wie konntet ihr nur, seid ihr Teenager gewesen oder was? Also so dann natürlich sofort vorwurfsvoll an Susanne, an meine Partnerin, Ex-Partnerin, die auch völlig in Tränen da war und war wie so ein, der Boden tat sich unter mir auf, ein Sturz. Also ich, ja, das Gefühl war auch so, ein Sturz, ein Anfang des Fallen, was immer noch da ist. In der Situation bin ich immer noch. In einem Schwebezustand, der nichts mit Schweben zu tun hat, sondern mit Fallen, mit nach unten Sog. Das hat es mit mir gemacht. Habe aber sofort gespürt, dass die Kleine trotzdem noch bei mir war.
Ja, Marc beschreibt ja, dass er sich wie im freien Fall befindet. Und das ist ein ganz schönes Bild für das, was passiert, wenn Menschen einen starken Schock erlebt haben. Denn das, was er jetzt alles erfahren hat, ist eine extreme psychische Stresssituation. Man kann es geradezu als kleines Trauma bezeichnen. Und da treten oft sogenannte dissoziative Symptome auf. Das heißt, man spaltet sich so ein bisschen ab von seinem normalen Erleben. Und ein Phänomen ist da die sogenannte Depersonalisierung. Das heißt, die betroffene Person, in dem Fall Marc, hat irgendwie das Gefühl, wie in einem Film zu leben. Also man hat gar keine richtige Bodenhaftung mehr. Man hat auch nicht das Gefühl, man so richtig selbst zu sein, sondern man ist quasi neben sich und man beobachtet sich mehr beim Leben, als dass man das Gefühl hat, dass man selbst derjenige ist, der agiert. Es ist also ein krasses Gefühl der Entfremdung zu sich selbst, zu den eigenen Gedanken und zum eigenen Körper. Und damit einhergeht oft ein Gefühl der Derealisation. Das heißt, dass auch die Außenwelt, also alles, was einem bisher noch so vertraut vorkam, wie die eigene Wohnung, der Arbeitsplatz oder was auch immer, einem unwirklich und fremd erscheint. So ein bisschen fast wie in Watte gepackt. Fern. Also nicht so richtig nah an einem dran. Also man fühlt sich nicht mehr zu Hause im eigenen Leben. Und die Betroffenen wissen, dass diese komischen Gefühle, die sie da haben. Und warum passiert sowas? Wie ich eben erwähnt habe, das sind psychische Ausnahmestände nach Schockerleben, wie zum Beispiel bei Unfällen, Gewalt oder großen Verlusterlebnissen. Und der Körper geht in eine Art Schutzmodus. Das heißt, diese Symptome, also dieses sich fremd fühlen und Abstand haben zum Allen, hilft einem von der Überflutung vor zu starken Emotionen. Das ist quasi wie so ein kleiner Notfallabstand zum Erleben. Und das könnte auch der Grund sein, warum Marc trotz allem, wenn er das erzählt, noch relativ stabil wirkt.
Ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, was ist, wenn ich nicht der Vater bin? Was empfindet man da wohl? Und ich kann dir sagen, das, was ich da empfunden habe, das habe ich nicht erwartet. Ich habe Wut, Sauersein erwartet oder Aggression oder sonst was. Aber dieses Gefühl war wirklich enorm. Und ich habe mich gefragt, wie werde ich denn zu meiner Kleinen stehen? Werde ich die dann abstoßen?
Welches Gefühl war denn jetzt statt Wut da? Du sagtest, du hättest ja eigentlich eine Menge Wut vorgestellt, aber ja. Es war wohl ein anderes Gefühl. Welches war es denn jetzt? Oder ist es denn?
Hilflosigkeit, taumeln im Nirgendwo, überhaupt keinen Anker mehr haben, keine Basis mehr. Ja, Wut ist auch dabei, aber es ist ein Mix von Gefühlen, den ich überhaupt nicht mehr, wo ich nicht mehr Herr der Lage bin. Ne?
Ja. Du fühlst dich eigentlich auch ziemlich verloren in deinem Leben, oder?
So würde ich es ausdrücken, total verloren. Ich habe keinen Anker mehr, ich habe keine Basis mehr, ich habe auch keinen Fokus mehr, ich habe kein Ziel mehr. Ich habe Glück, dass ich jetzt einen recht guten neuen Job habe, den habe ich so nebenbei bekommen. Ich habe mich da beworben, hatte nichts zu verlieren, habe dort eine gute Performance abgeliefert, ohne das gemerkt zu haben und habe einen guten Job bekommen. War mir egal, ganz ehrlich. Bin da jetzt jeden Tag, bin da, glaube ich, auch ganz gut angekommen.
Das kriegst du aber auch hin, von der Konzentration und allem.
Ja, es läuft irgendwie, ne? Es läuft irgendwie. Aber es hat nichts damit zu tun, wie ich, wenn ich früher meinen neuen Job angefangen habe, mit Vorfreude, mit Engagement. Ich mache das alles so. Und es fällt auch, glaube ich, gar nicht auf, dass es mir schlecht geht. Ne? Ich performe da. Ganz ehrlich, ich denke dann immer, wenn ich nach Hause komme, habe ich die Kleine. Und das hilft mir.
Und habt ihr schon eine Verabredung wegen der Sophie getroffen, wie Nein. das weitergehen soll?
Es geht gerade darum, ich bin ein rechtlicher Vater, muss man auch dazu sagen, in der Schwangerschaft. Ne? Im dritten Monat hat sie auf einmal das Bedürfnis bekommen, doch dass ich zum Jugendamt gehe mit ihr und direkt den rechtlichen, also dass ich mich als
Recht... gemeinsames Sorgerecht.
Genau, richtig. Wo sie gerade darüber nachdenkt, dass sie es anfechten möchte. Ich aber auch, weil ich zuerst dachte, oh, ich kann ja nicht hinterher für ein Kind zahlen, was nicht meins ist. Also dann hat man diese Gedanken. Einerseits diese Liebe, die enorm ist, und andererseits dieses, oh Gott, was passiert denn jetzt eigentlich bald? Und was ist, wenn, ne, das zahle ich ja nach 2 Jahren. Und ist auch da wieder ein Gedankenwirrwarr. Wir haben jetzt schon aufgesetzt, die Anfechtung. Sie ist doch nicht weggeschickt. Liegt dort auf dem Küchentisch wie so ein Damoklesschwert und wartet, losgeschickt zu werden.
Weißt du denn überhaupt, was du möchtest?
Also
in Bezug auf die Sophie, was ist denn dein Wunsch?
Ich möchte so gerne ihr Vater sein. Ich möchte, dass sie mich Papa nennt. Sie ist jetzt 7 Monate mittlerweile. Fängt jetzt gerade an, so auch, ja, wirklich auch mit Augen Kontakt aufzunehmen, ne? Und ist kurz davor, auch mobil zu werden. Und ich habe mich so in dieses Gefühl verliebt damals, dieses Dreierfamiliending mit meiner Partnerin, mit der Kleinen und was aufzubauen, was ich eigentlich jahrelang nie hatte. Und auf einmal war es da mit der Vorfreude auf das Kind. Und ich muss ehrlich sagen, es ist immer noch nicht weg. Ich hab mir heute noch so gedacht, könnte ich das sogar noch verzeihen? Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht könnte ich sogar noch verzeihen. So durcheinander bin ich. Obwohl sie zwischenzeitlich jetzt auch mit dem Kindsvater anbandelt. Das heißt, sie hat immer noch nicht diese Affäre verlassen. Sie ist jetzt momentan, wir haben uns ausgesprochen, ehrlich zu sein, trifft sie sich wieder mit ihm und möchte mit ihm eine Beziehung aufbauen. Der seinerzeit.
Dann lass die beiden doch und du nimmst das Kind.
Habe ich auch schon gedacht. Freunde, also.
Wenn ich es naheliegend schon ausgleichende Gerechtigkeit.
Findest du?
Ja, wäre mein erster Gedanke. Du kriegst das Kind und die sollen weitermachen.
Ja, Susanne ist ein Riesenfan von dir, vielleicht, wenn du das mal sagst.
Ja, sie kann sich ja den Podcast anhören. Ich meine, sie darf ein Besuchsrecht natürlich haben, aber bist du halt da.
Sie hat natürlich, sie liebt das Kind natürlich auch. Ne? Also das ist ja natürlich das Problem.
Dafür ist ja auch Besuchsrecht da.
Ja. Ganz kurz zu ihrer Situation. Sie hat jetzt unglaublich viel sich mit ihrem Kindsvater, ne? Sich mit ihm getroffen und er lebt gerade auch in der Scheidung. Sie sind gerade dabei, es geht ums Umgangsrecht. Streitet er sich gerade mit seiner Frau. Es geht um 2 Kinder. Die sind gerade auf den letzten Metern. Und ich habe, nachdem ich dann gewusst habe, mit wem sie denn das Kind gezeugt hat, habe ich mit der Frau von ihm Kontakt aufgenommen. Und sie hat mir dann so die letzten 2 Jahre mal erzählt, was da so eigentlich los war. Unfassbar, weil sie hatten eine Paartherapie, wo er ihr alles erzählt hat, was er mit meiner Partnerin, Ex-Partnerin so in den letzten 2 Jahren veranstaltet hat. Nicht baff gewesen. Das ist ein Parallelleben gewesen, was immer noch läuft.
Das ist ja so erschütternd, weil man ja, wenn man sowas erlebt, und wir reden ja jetzt nicht von einer betrogenen Nacht, wir reden wirklich von einer langen Zeit, hintergangen sein, Betrug, dass man ja seine Realitätswahrnehmung nicht mehr glaubt. Also dass man ja plötzlich wie in einer anderen Welt ist. Und das finde ich mit das Brutalste an solchen Erfahrungen.
Das ist es nämlich. Ich bin jemand gewesen, wenn er sich getrennt hat, dann war das eigentlich schmerzhaft, dauerte ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, aber ich wusste, woran ich war. Ja. Wenn ich verlassen wurde, wusste ich, woran ich war. Das war mies, es hat weh, es ging weiter. Wir sind jetzt im 3. Monat, seitdem ich weiß, dass ich enorm betrogen worden bin. Ein Vierteljahr ist jetzt rum und ich taumel jeden Tag durch die Gegend. Wie so ein Boxer, der angeschlagen ist und gar nicht mehr weiß, wo er überhaupt ist.
Genau. Ich denke, das hat, ich spür mal, ob das mit dir anklingt, damit zu tun, dass du erlebt hast, dass du dich über 2 Jahre nicht auf deine Sinne verlassen konntest und damit nicht auf deine Realitätseinschätzung. Das heißt, dich eigentlich nicht auf dich verlassen konntest. Also so fühlt sich das ja an.
Ja, absolut.
Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Gegenwart. Nach dem Motto, sehe ich das überhaupt richtig? Also es ist ja eine fundamentale Grundverunsicherung, die sich da im Bezug auf dich selber und dein Urteilungsvermögen auch einstellt, oder?
Absolut. Ich habe dann jetzt versucht, was kann man machen? Aktionismus. Habe dann gedatet. Habe mal diese Dating-Apps mal benutzt und habe da auch jetzt ein paar Dates schon gehabt. Und das geht immer bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann merke, was machst du hier eigentlich? Was erzählst du der armen Frau denn wirklich, was gerade hinter deinem Rücken so abgeht? Und dann breche ich das immer wieder ab. Es ist schon 2-3 Mal so passiert, wo ich auch eine nette Frau kennengelernt habe, aber überhaupt nicht mehr weiterkomme und mich sofort zurückziehe und sage, stopp.
Das sind ja natürlich verständliche Ablenkungsmanöver, weil die ganzen schlimmen Gefühle, die du hast, die sind ja auch schwer zu verwalten, dass man einfach Bock hat, dann nochmal ein paar positive Impulse so dagegen zu setzen mit dem Dating. Aber im Grunde genommen, das weißt du ja selbst, bist du ja im Moment überhaupt nicht sortiert.
Ich habe auch gelernt, dass dieses ganze, diese ganze Gedankenwelt, dieses ganze Mentale auch wirklich körperlich wehtun kann.
Ja,
dass
absolut.
Ich wirklich im Magen Schmerzen habe, wenn ich morgens aufwache. Und dieser Schmerz kann, wenn es ein schlechter Tag ist, den ganzen Tag andauern. Das ist unfassbar.
Ja.
Kann ich machen, was ich will.
Richtig, das ist so schrecklich. Also Schmerz kann furchtbar vereinnahmend sein. Was ist denn so das Schlimmste? Also was sind die Gedanken? Schmerz geht ja immer mit Gedanken einher, die dich am meisten beschäftigen und die dich am meisten runterziehen.
Dass ich Angst habe, dass ich so viel verlieren werde bei der ganzen Geschichte. Ja, weil es wird natürlich dann auch jetzt viel gestritten, wenn wir denn sprechen. Ja, wir versuchen beide, haben uns gesagt, wir versuchen das beide jetzt so hinzubekommen, dass wir uns auch so vernünftig trennen. Es geht nicht. Das kleinste Hinweis von meiner Seite oder von ihrer Seite und dann gehen wir aufeinander los und dann kommt sowas wie, ja, wenn du Besuchsrecht haben möchtest, dann sei du mal nett zu mir, dann nehme ich sie dir ganz weg und dann geht das eben so los. Mit diesen Drohungen, die dann irgendwie, gerade auch abends immer kurz bevor man dann irgendwie sich jeder in sein Bett verzieht, geht man mit dem Gefühl schlafen, wenn sie jetzt will, dann...
Das heißt, ihr bräuchtet dringend eine Beratung eigentlich, ihr beide, ne? Mit der Situation umzugehen aus meiner Sicht, oder? Ich meine, sie hat ja erstmal so von außen gesehen, hat ja eigentlich alles recht verspielt, dir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Aber wie sieht es da aus auf der Ebene?
Zurzeit werden mir Vorwürfe gemacht.
Genau, für was?
Weil ich ungehalten bin, weil ich nicht nett bin, weil ich manchmal auch wirklich sage, am Anfang war es natürlich so, wie konntet ihr nur, warum? Und sag mal, also wirklich, bist du bescheuert? Also wirklich so klassisches, ich bin jetzt nicht der aggressive Typ und körperlich schon mal gar nicht, aber ich habe richtig gemerkt, wie ich dann auch verbal fies wurde, wo ich eine Wut in mir hatte, wo ich sie auch beschimpft habe, ganz klar. Ne? Das ist jetzt weniger geworden, aber sobald ich in die Richtung gehe und wenn sie sich dann wieder auf den Weg macht, ist es dann auch wirklich so. Kannst du heute Abend dann auf Sophie aufpassen? Ich bin heute Abend bei ihm. Mein Bauch sagt dann wieder, wirklich, also es ist so wie, ich muss mal wirklich zur Vorsorge, also so einen Eindruck hat man, dass man da wirklich ein Geschwür hat mittlerweile. Ich mach das dann, das war am Anfang ganz schlimm, ich passe auf die Kleine auf, denke mir, Gott sei Dank haben wir uns eben. Und dann ist sie dann, immer mittwochs natürlich, der ehemalige Spieleabend, weil da haben sie ihre Kinder übergeben, habe ich hinterher festgestellt, dann war er immer frei von seinen 2 Kindern, also ganz schlimm, wenn man das alles so erfährt. Und dann geht's dorthin und bin alleine mit der Kleinen und zähle die Stunden, ne, dass sie wiederkommt.
Und er ist jetzt auch getrennt von seiner Frau? Es
wird in diesen nächsten Wochen, so hat sie mir gesagt, die Frau, also seine Frau, mit der ich Kontakt habe, wird sich gerade in diesen Wochen dann ergeben. Sind gerade im Prozess und geht vor Gericht und vielleicht noch einen Monat und dann sind sie offiziell geschieden.
Mhm. Und du möchtest gern die Tochter behalten?
Ja.
Und bist aber natürlich noch super stinkig auf die Frau und da sind noch sehr, sehr viele Verletzungen. Ja. Und die stehen natürlich in einem guten, unbeschwerten Umgang mit der Sophie auch im Weg, ne?
Ja,
also zwischen euch Eltern.
Ich merke solche Drohungen jetzt einfach, ne? Sie wollte am Anfang immer, auch als das Ganze rauskam, war es ihr sehr wichtig, dass ich Bezug zu, eine Beziehung zu Sophie habe, weil ich, ja, muss ich auch sagen, ein guter Vater bin, sehr guter Vater bin. Ich spiele mit ihr Klavier, spiele mit ihr schon Tennis und was es so geht und sie ist völlig interessiert und geht voll darauf ab und das sieht natürlich Susanne auch, wie gut es der Kleine tut. Wir kriegen immer attestiert vom Arzt, mega motorische Fähigkeiten, schreibe ich mir auch so ein bisschen auf meine Fahne. Und sie hat immer gesagt, ja, ich möchte unbedingt, dass du sie immer sehen kannst und ja, aber dann gibt es solche Momente, wo es dann mitgespielt wird. Na, dann wird gesagt, so, jetzt, ah, du hast dich jetzt mal gerade mies ausgedrückt, du hast mich gerade beschimpft. Ja, du musst dich mit mir gut Freund halten, sonst siehst du bald gar nicht mehr. Solche Sprüche kommen dann. Ne? Mhm.
Ja, wie sieht es denn auf der rechtlichen Seite aus? Da bist du ja eigentlich abgesichert, ne?
Ja, das noch ja. Ne? Sie möchte das ja eventuell anfechten, die Vaterschaft jetzt. Das Schreiben ist schon vorbereitet.
Ja gut, aber ich denke, gut, das ist natürlich eine Frage von anwaltlicher Beratung.
Ja.
Aber das bringt ja alles nichts, das auch auf dem gerichtlichen Wege zu klären. Ich denke, was ihr dringend bräuchtet, wäre eine Mediation in Elternberatung.
Hm. Haben wir tatsächlich es anvisiert, habe ich auch schon in Angriff genommen. Haben wir in 2 Wochen, da weiß ich nicht genau, ob sie da auch mitzieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie hat, es ist immer zwischen ja, bin ich dabei, dann wieder, was bringt das denn? Ja, bin ich dabei? Ah, was bringt das denn? Ich muss sagen, dass sie auch in psychologischer Behandlung ist, ne? Also in Einzeltherapie, und sie sich da vielleicht auch so ein bisschen einredet, dass ihr das dann reicht. Ne? Aber dass wir gemeinsam so viele Fragen zu klären haben, ich glaube, das möchte sie so ein bisschen wegschieben. Und wie gesagt, ich habe da so einen Termin jetzt mal anberaumt und der steht im Raum und ich hoffe, sie kommt mit. Ne?
Und was ist deine Frage an mich?
Ich möchte gerne wissen, wie ich aus diesem Zustand, den ich eben beschrieben habe, des immer noch Fallens, des immer noch nicht, kein Anker, kein Anhaltspunkt, kein Fokus, ich vegetiere eigentlich vor mich hin, ja, ich versuche mich immer gut zu verkaufen den Tag über, aber jede Sekunde, jede Minute denke ich daran, was mir widerfahren ist, wo ich gerade bin, im freien Fall, in der Parallelwelt, und ich keinerlei Glück mehr, keinerlei Freude mehr empfinde seitdem. Ich habe nie Depressionen in meinem Leben gehabt. Ich weiß nicht, ob das eine Depression ist. Ich habe auf jeden Fall seit einem Vierteljahr ein Gefühl von, was soll ich hier überhaupt noch? Und auch wirklich, auch mit allen Gedanken, die man so hat, macht das überhaupt noch Sinn? Geht das ewig so weiter? Wie komme ich aus diesem Wirrwarr-Karussell wieder raus?
Gut, das sind schon depressive Gedanken natürlich, insbesondere auch die Sinnfrage, ne, die ist ja sehr eng an depressives Erleben geknüpft, und das ist dann halt eine Reaktion, also eigentlich eine Trauerreaktion auf das, was dir widerfahren ist. Ja, wie kannst du jetzt wieder Boden unter die Füße bekommen? Das ist ja im Grunde, ist das ja eine traumatische Erfahrung, die du da gemacht hast. Das kann man ja schon, ist eine traumatische Erfahrung, weil das so ein krasser, Vertrauensbruch war und du wirklich aus dieser ganz, ganz glücklichen Welt, die du ja beschrieben hast, so tief gefallen bist, dass das wirklich wie so ein Beziehungstrauma ist. Ne? Das heißt, also für mich so spontan gibt es so 3 Ansatzpunkte, um wieder mehr Bodenhaftung zu bekommen. Der eine Ansatzpunkt ist Selbstmitgefühl, also kein Selbstmitleid, sondern Selbstmitgefühl. In dem Sinne, dass du wirklich freundlich mit dir umgehst und sagst eben nicht, du warst zu blöd und hast nichts gemerkt und na, was warst du für ein Idiot. Und na, das wäre jetzt genau dieses innerer Kritikermäßige Schimpfen, sondern dass du sagst, oh je, du hast da echt vertraut und es tut mir echt leid, dass du das jetzt erleben musstest. Diese Ansprache mit dir selbst zu führen. Ne? Mhm. Und du liebst die Sophie so sehr und du hast auch die Susanne geliebt oder vielleicht sind immer noch Gefühle da und die hat dir so das Herz gebrochen. Und das ist richtig schlimm. Also so. Also das wäre diese innere Ansprache.
Mhm.
Der andere Strang, der mir spontan einfällt, ist sehr krass auf die Haben-Bereiche zu gucken. Und zwar auf die Bereiche, die auch funktionieren in deinem Leben. Also da, wo du Kontrolle hast. Weil wir sprechen ja davon, dass du einen enormen Kontrollverlust erlitten hast.
Ja.
Also Kontrollverlust ist ja eine andere Formulierung für Vertrauensbruch auch. Ne? Also im Grunde hast du völlig die Kontrolle über dein Leben verloren. Und alles, was in deiner Wahrnehmung gut war, war ja gar nicht gut.
Genau.
Du hast dich getäuscht. Also du bist massiv enttäuscht worden.
Genau.
Und das ist ja diese extremste Grundverunsicherung, dass man so das Gefühl hat, sich gar nicht mehr auf seine Einschätzung verlassen zu können. Und im Grunde total verarscht worden zu sein.
Das ist so, ja. Was könnte das sein? Ist das mein neuer Job? Ist das die Sophie? Was sind diese Sachen? Die
Habenseiten.
Genau, was wäre das?
Überleg doch mal, wo überall läuft es eigentlich gut in deinem Leben? Wo hast du Kontrolle? Wo hast du keine Vertrauensverluste? Zähl doch mal auf.
Ja, ist beim Sport, bin ich sehr engagiert. Im Vereinsleben habe mich da sehr engagiert, habe da viel zu tun auch. Ja, im Job eben jetzt auch, läuft auch gut. Ja, und dann habe ich mal gedacht, die auf der Habensseite ist die Sophie, aber das ist, da merke ich gerade schon in mir, das ist ja genau, aber sie ist ja da. Und ich,
die ist da, die Liebe ist da, das ist natürlich im Moment ein bisschen wackeligerer Bereich, der nicht so, nicht wirklich unter deiner Kontrolle ist. Wie sieht's denn auf der Ebene Freundschaften aus?
Ja, habe ich gute gehabt. Ich habe in den letzten Wochen, ich will nicht sagen eine Handvoll Freunde, aber drei eingeweiht, einen vierten auch noch. Und da habe ich sehr viel Support bekommen, sehr viel Stütze bekommen. Das habe ich so nicht erwartet und doch schon erwartet, aber dass es dann doch so gut tut, dass ich mich da immer auch fallen lassen kann, das hätte ich vielleicht nicht erwartet, dass man da immer wieder hingehen kann. Okay, haben wir auch schon.
Okay, also da hast du eine ganz tolle Kraftquelle und sogar ein positives Erlebnis, dass du da das Gegenteil von enttäuscht worden bist, sondern eher noch total angenehm überrascht, wie sehr du dich auf deine Freunde verlassen kannst. Wie sieht es sonst mit deinem Bereich Familie aus?
Da würde ich dich auch gerne noch fragen. Die Eltern, also ihre Eltern wissen das mittlerweile, die auch sehr versucht haben, unsere Beziehung zu kitten, weil sie das auch immer als von außen als sehr, sehr stabil betrachtet haben. Die wurden auch enttäuscht. Ich habe meinen Eltern noch nichts gesagt. Überhaupt nichts. Ich schicke jeden Tag lustige Fotos von meiner Tochter. Und
warum hast du deinen Eltern noch nichts gesagt?
Ich habe, als mir Susanne davon berichtet hat, dass ich nicht der Vater bin, den ersten Beratungstermin bei der Caritas wahrgenommen. Das war das Erste, was ich bekommen konnte. Und da hieß es, bitte nichts den Großeltern sagen, weil die verlieren ja ihr Enkelkind dann. Und daran habe ich mich seitdem erstmal gehalten. Und das war vor 2 Monaten aber. Und vielleicht schäme ich mich auch ein bisschen oder sehr. Also ich habe meinen Eltern eigentlich immer recht wenig Sorgen bereitet in meinem Leben. Die haben eigentlich immer nur... ja, gut gemacht, läuft und alles lief immer gut und waren eben super glücklich, dass ich ihnen noch ein Enkelkind geschenkt habe und muss ehrlich sagen, habe da richtig Bammel vor, denen das zu sagen. Richtig, richtig eine Art von Scham, von trau mich nicht, von dann bin ich auf einmal gar nicht mehr der Sohn, der einfach so sein Leben meistert, sondern dann bin ich auf einmal ja manchmal Eltern ja unglücklich, ich bin Einzelkind, Gott.
Ja, das ist sicherlich nochmal ein eigenes Thema, weil ich da raushöre, dass du dich eigentlich auch ein bisschen verantwortlich fühlst, die Eltern glücklich zu machen, dass du immer so der Sonnenschein warst, der aber den Eltern auch die Sonne vom Himmel geholt hat. Aber das ist ein eigenes Thema, das klammern wir jetzt mal aus. Das ist sicherlich ein Thema, wo es sich auch sehr lohnen würde, für dich da nochmal genauer hinzugucken in deinem Leben.
Das glaube ich auch, ja.
Aber wir waren ja jetzt bei den Ressourcen. Also deine Kernfamilie ist auf jeden Fall in dem Sinne keine Ressource. Wir hatten Freunde, Arbeit, Sport, Musik. Du sagtest irgendwie, du spielst Klavier.
Ja, ich spiele seit ich 6 bin Klavier. Habe früher auch in der Band gespielt, zurzeit nicht. Aber kann mich auch eine Stunde ans Klavier setzen und einfach die Gedanken kreisen lassen, ja.
Klavier. Wie sieht es sonst so um Natur oder ist sowas noch eine Ressource?
Ja, sehr. Wir wohnen sehr, sehr ländlich. Ich liebe die Natur, gehe sehr gerne raus. Natürlich in Kombination mit der Kleinen, spazieren. Natur kann ich auch eine Menge rausziehen. Ja. Jetzt, wo das Wetter auch wieder besser wird, klar, da kann man wahrscheinlich auch schön draußen noch seine Zeit verbringen. So die Jahreswende, als das Ganze so mich ergriffen hat, da war es immer dunkel und da war es einfach schrecklich. Ne? Ja.
Okay, also es sind eine ganze Menge und wahrscheinlich werden dir noch mehr einfallen, wenn du das Gespräch nochmal so nachreflektierst. Bereiche in deinem Leben, die eigentlich gesund sind. Die du unter Kontrolle hast und wo du auch vertrauen kannst, auch in dich selbst vertrauen kannst, dass du es hinkriegst.
Okay.
Und da würde ich mal ganz verstärkt den Fokus drauf legen, also versuchen auch mehr auf Weitwinkel zu gehen, eben nicht nur dieses Elend da zu fokussieren und dem Elend halt den Stellenwert geben, den es hat. Also es ist jetzt scheiße auf gut Deutsch.
Absolut.
Du bist ziemlich verarscht worden, du bist betrogen worden. Ja. Es hat sich herausgestellt, dass du nicht der leibliche Vater bist. Aber dem versuch mal so einen Stellenwert in deinem Leben zu geben, mit so ein bisschen innerem Abstand. Ich weiß, das ist jetzt schwierig, aber wenn du wirklich mal bedenkst, was auch alles gut läuft und gesund bist ja auch noch.
Ja.
Auch noch eine riesige Ressource. Also das unterschätzt man immer. Ich meine, wenn man gesund ist, ist immer so selbstverständlich. Aber wie jemand wird mal krank, da weiß man erstmal, was man wieder hatte an der Gesundheit. Mhm. Also es sind ja auch ganz viele Sachen, die richtig gut stimmen in deinem Leben.
Das stimmt, ja.
Ja, könntest du vielleicht mal so für deinem inneren Auge so visualisieren, so richtig bildlich, wenn du so einen riesen Kuchen vor dir siehst, ja? Mit den ganzen Teilen, die richtig gut schmecken und aber ein paar Teile, da ist irgendwas schiefgelaufen. Wie viel Prozent von dem Kuchen, würdest du jetzt sagen, ist irgendwie schlecht? Ich will jetzt nicht sagen vergiftet, ist mir zu viel, aber wie viel Prozent von dem Kuchen ist im Moment nicht genießbar, was dein Leben betrifft?
Na, ich sehe gerade, dass immerhin mehr als die Hälfte genießbar ist. Das sehe ich gerade vor mir, bin überrascht. Ja, ich sag mal, so ein Viertel ist sehr vergiftet.
Ja.
Und dann haben wir noch so ein Viertel dort, wo ich noch nicht genau weiß. Und die andere Hälfte ist durchaus genießbar.
Ja, okay. Behalte dir dieses Bild und sag mal vielleicht nicht vergiftet, sag es einfach eben nicht genießbar.
Okay.
Also das ist diese Säule, ich habe ganz viel unter Kontrolle und ich gebe den Ding mal, versuch den mal mit ein bisschen Abstand den richtigen Stellenwert zu geben. Was mir persönlich auch immer wahnsinnig hilft, ist, mein Schicksal so ein bisschen weltweit zu relativieren. Ja, ist so. Ich verbinde mich so innerlich mit der Menschheit. Kannst du das auch mal machen? Also du bist ein Teil der Menschheit. Du bist einer von uns allen. Du gehörst dazu. Und wir sind alle miteinander verbunden. Alle miteinander verbunden und Schmerzen. Und dass Dinge überhaupt nicht gut laufen, gehören zum Menschsein dazu. Das macht uns menschlich. Und jeder Mensch der Welt erlebt Situationen im Laufe seines Lebens, wenn er das Geschenk hat, lange leben zu dürfen, muss man dazu sagen, die einfach furchtbar sind, die ganz, ganz schwierig sind. Und du bist gerade in so einer Situation und das verbindet dich mit allen Menschen dieser Welt.
Mhm. Ja.
Und da ist auch die Frage, wenn du es jetzt mal weltweit siehst, denke ich, relativiert sich dein Schicksal auch noch mal ein bisschen.
Mhm. Ja.
Weil dann kommst du den ganzen Ressourcen hinzu, dass du in einem sicheren Land lebst, krankenversichert bist und. Ne? Also eben auch keine Hunger und keine Armut leidest. Also dann kommt noch viel mehr auf die Habenseite bei dir hinzu und einfach auch dieser Blickwinkel, verdammt, ich bin wirklich nicht der Erste und nicht der Letzte, dem das passiert.
Das denkt man dann so, ne? Wenn man überlegt, wen kennt man noch? Es fällt niemand ein. Man denkt dann schnell, man ist ganz einsam, man ist alleine damit.
Nee, eben bist du nicht.
Ja.
Das ist eben das Gegenteil von Einsamkeit, diese Übung. Und die kommt auch aus diesem Selbstmitgefühl, eben dieses Verbinden mit der Menschheit. Also du bist eben nicht allein. Mhm. Du bist verbunden mit allen und du bist nicht isoliert. So, und das ist mal so die Basis, das Selbstmitgefühl, die Ressourcen, was ist alles da, was läuft alles gut und dein Verbundensein mit der Menschheit.
Okay.
Und von dieser Basis, die dir Stabilität vermitteln kann, könntest du vielleicht anfangen, mal ganz vorsichtig darauf zu gucken, was sind meine Anteile, dass es so weit gekommen ist? Ich höre bei dir so raus, zum Beispiel, was du so erzählst, und so kommst du auch rüber. Also du kommst ja wirklich sehr positiv und auch sehr sympathisch rüber. Ich glaube, das hören auch die Leute, die dich jetzt einfach nur hören und nicht sehen wie ich. Du bist ja schon so ein kleiner Sonnenschein.
Hm, danke.
Aber manchmal ist die Schattenseite des Sonnenscheinseins, dass man sich vielleicht, das ist jetzt immer eine einladende Frage, manche Dinge auch ein bisschen zu schön redet.
Mhm.
die vielleicht gar nicht so schön sind, weil das gehört ja dazu, um der Sonnenschein zu bleiben, muss man sich ja auch selber immer stabilisieren, in die Sonne hinein stabilisieren und dann übersieht man oder will man vielleicht manche Sachen gar nicht so wahrhaben oder nicht so wirklich wahrnehmen.
Ja.
Und vielleicht erkennst du da Anteile, wo du sagst, Mist.
Mhm.
Ich hätte es früher sehen können oder es gab vielleicht schon vorher so ein bisschen charakterliche Zweifel an meiner Freundin oder natürlich auch, dahin haben wir jetzt noch gar nicht geguckt auf die Seite, habe ich Sachen getan.
Ja, es gab so einen Moment, wo sie mal sagte, du bist ja mit deinem Sport verheiratet. Ne? Bei jeder Gelegenheit, wo du irgendwie Leute da coachen kannst, bist du da und kommst dann später nach Hause. Und das ist vielleicht auch dieses Sonnenschein-Ding. Ne? Ich kann auch Leute auch beim Sport relativ stark reden.
Ja.
Vielleicht auch sehe auch, wo da vielleicht irgendwelche Dinge sind, die nicht so gut laufen, kann die aber so darüber hinweg stark reden, dass sie dann auf einmal auch völlig motiviert sind. Und das macht natürlich Spaß und habe da auch sehr viel Zeit mit verbracht. Und ich kann mich erinnern, bevor das Ganze losging, dass es hieß, du bist ja in deinen Sport verliebt, du bist ja in deinen Fußball, du bist ja in dein Coaching verliebt und du lässt mich da auch schon ganz schön alleine. Das muss ich schon zugeben. Das hat sich schon bevor das ganze Drama losging, auch ein paar Mal angebahnt. Ja, wenn ich ehrlich bin, sehe ich solche Sachen auch bei mir. Ja.
Ja. Das hättest du ernster nehmen müssen, mehr darauf eingehen müssen. Wobei, ich muss einfach sagen, also da ziehe ich eine klare Linie. Es liegt vollkommen auf ihrer Seite, sowas zu offenbaren. Also jetzt 2 Jahre so ein massiver Betrug. Da bist du. Das ja. ist auch ganz wichtig. Ne? Das ist nicht deine Schuld. Was ja. immer du vielleicht dazu beigetragen haben musst, um sie in die Arme eines anderen zu treiben, wie man so sagt.
Genau, dieses
aber,
Gespräch hatten
die
wir.
Die Verantwortung ja. liegt bei ihr 100%. Ne?
Ja, danke. Weil das hatten wir tatsächlich, dieses Gespräch. Ich hätte sie ja da mit meinem Verhalten in die Arme eines anderen getrieben. Und puh, nee, konnte ja. ich mir nicht anziehen, den Schuh.
Da hast du recht. Ich denke, da machst du auch eine gesunde Abgrenzung.
Ja.
ja. Also, genau. Gibt es Sachen, wo du sagst, du hast vielleicht die Augen zugemacht, Marc? Also, wo
ja.
du sagst, dass du manchmal, ich stelle ja immer wieder fest, in meinen, ich weiß nicht wie vielen Beratungsgesprächen, aber auch in meinem eigenen Leben, man läuft ja doch ein bisschen oft sehenden Auges in sein Unglück. Ich merke man aber immer erst nachhinein.
Ja, ich ganz klar bei diesen Treffen, bei den Spieleabenden. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren wir gerade 2-3 Monate verlobt. Ne? Ich habe selbst einen Ring kreiert, ihr den auch geschenkt, war ganz stolz drauf. Und dann ging es zum Spieleabend und ich gehe so durch unsere Wohnung und da lag der Ring dort. Und da habe ich sie darauf angesprochen. Da meinte sie, ja, wir spielen da auch viel Activity und ich möchte nicht, dass der Diamant abbricht. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich da eine Woche schlechte Zeit. Nach der Woche habe ich es vergessen. War weg. Dann immer, ich spiele auch sehr gerne so Gesellschaftsspiele. Ich wurde nie eingeladen. Also wo ich immer dachte, warum ist da vielleicht irgendwas? Ein mulmiges Gefühl hatte ich da hin und wieder mal, was sich dann aber wieder total verflüchtigte und dann wieder weg war. Also
ich höre mal so raus, ich weiß nicht, ob ich es richtig raushöre, dass du das dann auch mit dir so alleine ausmachst. Also du bohrst da nicht nach oder schnüffelst mal nach.
Ich habe niemals ihr Handy oder sowas gecheckt. Ich bin ja einmal, wo sie sagte, sie fahre zum Babyschwimmen, da habe ich mal geguckt, ob ihr Auto beim Babyschwimmen stand. Stand es nicht. Da habe ich sie dann mal mit konfrontiert und das eskalierte in einen Riesenstreit. Wie konntest du denn mir hinterherfahren? Also ich bin da eher der Harmonie, was ich sagen, Süchtige, weiß ich. Ja,
geht
schon,
in die Richtung, ne?
Also ich muss mal so sagen, wir haben 5 oder 6 Jahre gefühlt eine tolle Zeit verbracht. Wir haben tolle Urlaube gemacht, haben uns beide weiterentwickelt, war nach außen ein Strahlepaar. Sie kann das aber auch sehr gut, das habe ich jetzt auch gelernt. Und dann hat man vielleicht auch Dinge, ich denke auch an diesen Ring damals, den sie abgelegt hat. Das hat mir schon sehr schwer zugesetzt, habe aber wirklich gemerkt, dass ich das vergessen habe. Das kam hinterher erst wieder hoch. Also irgendwas mit mir ist so, dass ich das so vergessen habe, dass das keine Rolle mehr spielt. Das hat mir ein paar Tage schlechte Laune gemacht, weil ich wusste, das stimmt was nicht. Kannst mir nicht erzählen, wegen Activity-Spielen. Aber ich habe das verdrängt. Ne?
Verdrängt ist nämlich das bessere Wort, genau.
Ja.
Also du hast ja eben auch gesagt, dass du schon sehr auf Harmonie bedacht wärst und Menschen, die sehr harmoniebedacht sind, sind gern mal auch ein bisschen zu gutgläubig. Denn wenn sie nicht gutgläubig wären, müssten sie sich ja Dinge eingestehen, die die Harmonie stören können.
Absolut.
Ja, also ein kritischer Blick ist sehr schwierig bei Harmoniesucht. Weil kritischer Blick würde ja bedeuten, dass man sich auch öfter auseinandersetzen muss. Und das ist ja genau das, was Harmonie bestrebte Menschen vermeiden möchten. Also im Grunde hättest du das ein oder andere Mal die Augen mehr aufmachen können, oder? Mhm. Oder deinem Bauchgefühl mehr Bedeutung schenken können.
Ja, das gab es. Du hast recht, das gab es. Wenn du mich das gerade so fragst, gehe ich gerade vor meinem inneren Auge, mache das so klack, 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 klack. Ich habe so ein paar Bilder vor mir, wo das hin und wieder mal vorkam und auch nicht so selten war, wo ich dann das auch wirklich einfach mal so, ja, gut, geschenkt, genau. Geschenkt. Ja, ist in Ordnung.
Das ist der typische Move von Harmoniestrebern, geschenkt, und es bringt ja sowieso nichts. Also bringt jetzt auch nichts drüber zu reden. Das ist auch so eine häufige ja, Formulierung.
Bringt ja nur unnötig Unruhe.
Genau, hinein. Genau. Ja. Weil da sind nämlich Ansatzpunkte, auch wenn du vielleicht da nochmal eure gemeinsame Beziehung analysierst, wenn du sagst, sie ist eigentlich auch so ein Typ, der vielleicht ein bisschen zu angepasst ist und nach vorne schöner tut, als nach hinten ist.
Total.
Sie hat ja überhaupt nicht die Karten auf den Tisch gelegt. Total. Sie hätte ja auch kämpfen können für deinen Sport. Ne? Sagen, pass mal auf, mir reicht es jetzt. Entweder verzichtest du jetzt einen Abend und dann machen wir exklusiv was. Oder ich will so die Beziehung. Sie hätte ja kämpfen können.
Ja. Na? Das hat sie auch zugegeben. Sie hat gesagt, sie ist ähnlich harmoniesüchtig. Ja. Wenn wir aufgetreten sind zusammen, waren wir immer so, die beiden immer so Strahlepaar, ne? Weil wir das beide aus dem Ärmel schütteln konnten. Und wenn so zwei aufeinander oder zusammen durchs Leben gehen und es funktioniert super, strahlt man. Wenn irgendwo was aus den Fugen gerät, dann stolpert man.
Genau, dann seid ihr nicht konfliktfähig.
Genau, das Thema Konfliktfähigkeit, das haben wir selbst analysiert, dass wir da doch enorme Defizite haben, einfach mal die Dinge anzusprechen aus Angst. Das wird jetzt unschön, das wird, ja, wovor eigentlich Angst? Es ist ja sowieso jetzt katastrophal geendet. Wenn man fragt sich, warum hat man es nicht früher schon mal angesprochen?
Ne? Ja, das Beispiel von Marc und seiner Ex-Partnerin zeigt ganz gut, was eben passieren kann, wenn zwei Menschen, die konfliktscheu sind, miteinander in eine Beziehung gehen. Es wird halt zu wenig im Vorfeld wirklich in der Tiefe beredet, beziehungsweise es wird angedeutet. Also er sagt ja, dass seine Freundin schon ein paar Mal gesagt hätte, dass der Sport ihm so viel wichtiger ist. Sie hat sich schon beklagt, aber letztlich anscheinend auch nicht insistiert. Und er hat es dann auch so ein bisschen durchrauschen lassen, was sicherlich für ihn auch eine Bequemlichkeit, weil er hat ja großen Spaß am Sport. Aber darüber hätten sie sich ja viel mehr auseinandersetzen können und dann wären die Dinge auch anders gelaufen. Und wir haben ja auch gesehen, dass auch Marc viele Anzeichen, die er durchaus klarer hätte wahrnehmen können, zwar im Ansatz wahrgenommen hat, aber dann auch wieder verdrängt hat. Daraus kann Marc natürlich für sich auch viel lernen, wenn er mal wirklich ausanalysiert, was waren überall die Stellen, wo ich eigentlich hätte mehr die Augen offen machen müssen, wo ich mehr tatsächlich auch in die Auseinandersetzung hätte gehen müssen, auch mit ihr. Eben weniger nur das Strahlepaar, sondern tatsächlich auch Gefühle, Bedürfnisse viel ernster nehmen, auf die Gefahr hin, dass man sich auch tatsächlich mal auseinandersetzen muss, aber dann eben auch gut miteinander weitergehen kann. Denn wenn man immer alles unterm Deckel hält, kann natürlich am Ende der große Knall kommen. Und das ist ja in seinem Fall jetzt sehr tragisch passiert. Ja, das ist ganz oft so, dass die Harmonie zwar kurzfristig die Beziehung verschont, aber langfristig meistens zu viel katastrophaleren Ergebnissen führt, als wenn man es viel eher mal thematisiert hätte, wo noch nicht so ein Riesenhaufen an Schuld und Sachen passiert sind, ja, oder destruktiven Handlungsweisen sich gehäuft haben.
Ich habe mir sogar Vorwürfe gemacht Anfang des Jahres, als sie dreimal dann bei diesem besagten Spieleabend waren, wo unsere Tochter eben diese Impfung hat und es ihr schlecht ging, dass ich sie so drauf festgenagelt habe, mir endlich zu sagen, was los sei. Ich habe wirklich im Nachhinein gesagt, oh, hätte ich das doch mal nicht gemacht, dann wüsste ich jetzt immer noch nichts von ihrem One-Night-Stand, von ihrer Affäre und von dem unehelichen Kind. Das ist ja so stufengroß geworden. Das habe ich, solche Gedanken hat man, dass man sagt, oh, hätte ich es doch nicht angesprochen.
Ja, dann hättest du noch dein altes Leben.
Hätte ich weiter weggeguckt, dann wären wir immer noch Strahlerpaar mit Kind.
Genau, dann hättest du noch dein altes Leben, durchaus nachvollziehbar.
Ja.
Okay, aber ich halte jetzt mal die dritte Säule fest. Auswertung, was war mein Anteil, der mit dazu beigetragen hat, dass ich hier heute stehe. Denn wenn du dir eingestehst, dass du zum Teil zu naiv, / zu harmoniesüchtig, / zu konfliktscheu, / zu viel verdrängt hast, dann kriegst du automatisch wieder ein bisschen mehr Boden unter den Füßen, weil es dann doch nicht so aus heiterem Himmel kam. Und dann bekommst du so ein bisschen mehr Grip, so Griff, weißt du, so okay. Und dann kann es sogar ein bisschen spannend werden, weil du dann eben eine persönliche Weiterentwicklung machen kannst. Und dann wirst du wahrscheinlich auch bei deinen Eltern landen, dass da das nämlich angefangen hat, dass du keine Probleme machst. Oder nicht machen darfst, warum auch immer. Also es war ja irgendwas bei deinen Eltern, wo du das Gefühl hattest, dass sie irgendwie schutzbedürftig sind.
Ja, definitiv. Ja, wäre jetzt nochmal ein großes Thema, glaube ich.
Ja, also du weißt schon genau, du sagst ja, das ist so mit den Eltern. Das heißt, das ist ein bisschen Lebensthema. Und das hat jetzt vielleicht einfach, ist jetzt zu so einem kritischen Punkt mit diesem Lebensthema gekommen. Und da könntest du aufräumen. Und dann fühlt sich das so eine Krise nämlich nicht nur ausschließlich devastating an und ganz katastrophal, sondern Moment mal, okay, hier kann ich jetzt was draus lernen, hier kann ich was mitnehmen, hier kann ich vielleicht sogar total gestärkt draus hervorgehen.
Ja, das hört man immer, ne? Gestärkt aus der Krise rausgehen. Danke erstmal jetzt für die Tools, jetzt habe ich was in der Hand, ja, das, dem gehe ich mal nach.
Genau, dann ist das nämlich nicht mehr nur so ein leerer Spruch, sondern du musst ja wissen, wo du überhaupt anpacken sollst.
Genau.
Und wenn du sagst, okay, das ist mein Beitrag und den möchte ich mir genauer angucken. Und wenn du das tust, dann begibst du dich natürlich auf den Pfad der persönlichen Weiterentwicklung. Mhm. Und was anderes heißt dieses blöde Wort ja nicht, Krise als Chance und so, das ist ja irgendwie so abgegriffen. Mhm. Aber das ist ja damit im Grunde gemeint. Mhm. Dass man seinen eigenen Anteil reflektiert und versteht und sich dadurch einfach auch persönlich weiterentwickelt. Mhm. Und in dem Sinne können Krisen einen wirklich schon den Rücken stärken. Also wenn du jetzt da hinguckst, wirst du bestimmt einige rote Fäden für dich auflösen, wo du vielleicht zu viel Sonnenschein bist, wo du auch manchmal über deine eigenen Gefühle hinweggehst, auch über eigene Schmerzen hinweggehst, um der lieben Harmonie willen und so weiter. Ne?
Genau, ja.
Also, ich fasse jetzt nochmal die drei Eckpfeiler zusammen und dann können wir ja nochmal gucken, ob du noch eine Haltung findest für die Sophie, wie du da weitergehen könntest. Ja. Das erste war Selbstmitgefühl, also eben nicht, also wirklich liebevoll mit dir sprechen, nicht Selbstmitleid, aber oh je, das war wirklich nicht leicht und ist nicht leicht. Die zweite Säule war gucken auf das, was da ist, wo habe ich überhaupt Kontrolle in meinem Leben? Mhm. Und wie groß ist eigentlich auch der Teil vom Kuchen, der richtig noch gut schmeckt? Mhm. Bei der Kontrolle kannst du dich natürlich auch fragen, gibt es irgendwas, was ich schon immer mal machen wollte, sei es eine berufliche Fortbildung, sei es ein Hobby, sei es ein altes Hobby vertiefen, wo du nochmal aktiver was Neues gestaltest, wo du sagst, ah, das bringt mir Spaß, da habe ich Bock drauf. Mhm. Weißt du, nochmal so aktiver, nochmal ein Lebensbereich, wo du sagst, ja, jetzt mache ich das endlich mal. Mhm. Also alles, was dir auch gut tut, wo du nochmal Lebensfreude hast. Und der dritte Bereich war rückblicken. Was ist mein Anteil der Situation?
Ja.
Okay. Jetzt meine Frage. Hast du möglicherweise aufgrund dessen, was wir heute geredet haben, vielleicht schon eine kleine Idee, welche Haltung du in Bezug auf die Sophie einnehmen möchtest, also wie du da jetzt weitergehen möchtest. Eine Entscheidung hast du ja. Du sagst, ich will weiter ihr Vater sein. Aber wie, mit welcher Haltung du das jetzt vielleicht auch mit deiner Ex-Freundin besprechen könntest? Hm.
Also, was ich rausziehe aus unserem Gespräch ist, dass ich erstmal mich selbst nochmal mein Dazutun, habe ich gerade die ganze Zeit, wenn du so sprichst, mein ganzes Dazutun zum ersten Mal wirklich auch so vor Augen gehabt. Und einerseits, klar, tut's weh, stärkt aber auch. Und ich denke, dass ich da jetzt auch eine Haltung haben werde, Sophie gegenüber, ja, die ehrlicher ist. Ne? Ich bin jetzt einfach aufgrund dessen, was passiert ist, der ich für sie bin. Also ich fühle mich als ihr Vater. Das war ja jetzt in den letzten Wochen nicht immer so der Fall, wenn man nicht der leibliche Vater ist. Und ich denke, dieses Vorwurfsvolle ist ein Stück zurückgegangen, auch meiner Ex-Partnerin gegenüber. Dass ich jetzt nicht wieder anfange auf, wir gehen jetzt in die nächste Schlacht, sondern ja, ich nehme es so, wie es jetzt gerade ist. Ja, ich akzeptiere auch Dinge, wie sie gelaufen sind und sehe auch mein Dazutun. Denn ich möchte, dass Sophie davon nichts mitbekommt Schlechtes. Ich möchte, dass Sophie das Gute von uns mitbekommt, von mir auch. Du sagtest ja eben, dass ich schon positiv ausstrahle und das tue ich auch, das möchte ich auch weiter. Ich möchte nicht jetzt in den nächsten Fight mit meiner Ex gehen, sondern möchte auch zeigen, dass ich, dass es durchaus, ja, der Kleine auch gut tut, mit mir zusammen zu sein, dass ich die Frage gar nicht stellen muss, ob sie mir überhaupt, ob sie mir genauso viel Zeit geben möchte, wie sie sich selbst die Zeit mit ihr geben möchte. Das ist so der erste Impuls, den ich gerade habe, ne, da rauszugehen und ja, uns auf jeden Fall Sophie auf die Seite des Kuchens zu platzieren, der auch besonders gut schmeckt. Ne?
Ja, ja. Also ich reflektiere für mich jetzt halt gerade nochmal, ich stelle mir so vor, dass ihr beide sehr harmoniesüchtig wart und dass deine Ex wahrscheinlich auch, ich vermute, ziemlich viel Schuldgefühle hat.
Wegen total. Das kann man nicht, kann ich auch nochmal sagen. Sie sagt mir tagtäglich, was für enorme Schuldgefühle sie hat, ja.
Und dass sie da irgendwie nicht rausgekommen ist. Und die muss natürlich auch total lernen, eben gerader durchs Leben zu gehen und konfliktfähiger. Ja, geht ja eigentlich nur durch den Weg irgendwie einer Versöhnung. Ne? Tut euch beiden ja letztlich auch besser.
Ja, absolut. Das ist eine Aufgabe.
Da kannst du glauben, ja.
Das. Ja.
Ja, du sagtest ja, du nimmst ganz gute Anregungen jetzt mit.
Es rattert gerade, ne? Aber ja. Ich merke gerade, dieser freie Fall, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der ist jetzt auf jeden Fall schon mal irgendwie ein Fallschirm schon mal da.
Ja, gut.
Es ist ein bisschen abgebremst da.
Oh, das ist gut.
Ich habe Hausaufgaben, ne, bekommen und werde die mal angehen, ja.
Ich bin gespannt, wie es dir in ein paar Wochen geht. Ich hoffe, wir hören nochmal von dir. Mhm. Wir machen ja immer Nachbefragungen und wäre schön, wenn du dabei bist.
Okay.
Und dann vielen Dank für dein Gespräch.
Vielen Dank für dein Zuhören und für deine Ratschläge. Danke.
Ja, das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch mit Marc. Ich denke, jeder von uns kennt mal so Situationen im Leben, wo einem echt der Boden unter den Füßen weggehauen wird. Und das sind wirklich echt schwierige Situationen und die extrem belastend sind, wo eben dieses Gefühl des freien Falls kommt, das Marc ja auch beschrieben hatte. Und umso mehr freut es mich, dass er dann am Ende des Gesprächs sagte, er habe jetzt das Gefühl, er habe einen Fallschirm bekommen für diesen freien Fall. Ich hoffe, er kann die Tools, die ich ihm mit an die Hand gegeben habe, mit dieser Krise jetzt umzugehen, gut umsetzen. Und mit Krisen ist es ja so, man kann tatsächlich aus ihnen gestärkt herausgehen, vor allem dann, wenn es sowas wie eigene Anteile gibt, wo man klar sagen kann, okay, der Teil liegt auf meiner Seite und jetzt darf ich den mal analysieren und mich da auch neu aufstellen im Leben, damit ich in Zukunft nicht immer wieder dieselben Fehler mache. Also in Marcs Fall eben seine sehr stark ausgeprägte Harmonieliebe, die ja auch einen roten Faden wohl in die Kindheit hat, immer so der Sonnenschein zu sein und dafür aber viele Konflikte oder auch eigenes Unwohlsein unter den Teppich zu kehren. Und wenn er unter anderem da jetzt eben dranbleibt, kann er eben tatsächlich gestärkt aus der Krise herausgehen. Und jetzt hören wir nochmal kurz rein, wie es Marc seit unserem Gespräch ergangen ist.
Das Gespräch mit Steffi hat enorm was bewirkt, muss ich sagen. Also ich bin nach Hause gefahren und hatte sofort schon so ein Störgefühl nicht mehr, was ich ja, eigentlich Wochen, Monate vorher immer hatte. So ein ganz mieses Gefühl, was einfach mich hat immer wieder grübeln lassen. Das war schon direkt nach dem Gespräch weg. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber es war weg. Und seitdem habe ich mich auf vieles konzentriert, was sie mir auch geraten hat. Und die Sache, die besonders gut funktioniert oder wo ich am meisten, die mir am meisten hilft, das ist dieses auf die Soll-, auf die Habensseite zu schauen. Was habe ich da? Was gibt's da für Dinge? Was gibt's für Sachen in meinem Leben, die da sind, die ich aber in letzter Zeit gar nicht so, ja, gewertschätzt habe, weil das andere Gefühl oder die anderen Sachen, dieses Verlustding, dieses Verlieren, dieses Kontrollverlust-Ding, ne? Das hat ja völlig überwogen. Ja, das ist wesentlich schwächer geworden. Ne? Ich habe ja im Podcast davon gesprochen, dass ich mich wie in so einem freien Fall fühle, so Boden unter den Füßen weg und ich falle in ein Loch und falle. Und da ist jetzt ein Fallschirm. Ne? Also ich bin wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr unkontrolliert im Fall, sondern es geht seichter, es geht entspannter und ich habe jetzt auch Zeit, mal wieder nach links und rechts zu schauen und zu gucken, was gibt's da noch und worauf konzentriere ich mich. Und es gab echt Tage, die davon, ja, die überwiegend davon gefüllt waren, was ist, was sein kann und was positiv ist. Und dieser Prozess ist immer noch im Gange, es wird jeden Tag besser und ja, ich bin da sehr, ich freue mich da sehr drüber, bin auch, muss ich sagen, auch überrascht, dass das so funktioniert hat. Weil ich dachte, ich bin da ein Fall, der wirklich da hoffnungslos ist, weil es seit Monaten irgendwie nicht weiterging oder weitergeht bei mir. Und jetzt habe ich dank des Werkzeuges, was ich bekommen habe von Steffi, das Gefühl, ich kann mich da rausarbeiten und ich kann nach vorne schauen und kann neu sortieren und die Kontrolle über mein Leben wieder übernehmen. Dafür vielen Dank, Steffi, und ja, so viel zu meinem Fazit. Danke dir.
Ja, ich hoffe, auch euch hat das Gespräch gefallen und vielleicht konntet ihr das ein oder andere für euch auch selbst mit herausnehmen aus dem Gespräch, vor allem wenn ihr selber vielleicht gerade in der Krise steckt oder vielleicht auch für zukünftige Krisen. Und das nächste Mal ist Mia bei mir. Mia war schon mal bei mir mit Max und es ging um ihre Beziehung. Die sind seit 17 Jahren zusammen und Max ist immer wieder fremdgegangen. Sie sind aber bis heute noch zusammen. Und Mia verlangte es nach einem weiteren Gespräch mit mir allein, wo sie mal genau auf ihre Anteile schauen möchte, warum sie es eigentlich nie geschafft hat, sich von Max zu trennen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal bei Stahl aber herzlich. Bis dahin, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.